Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Martina Nese, für die, die mich nicht kennen. Ich freue mich, heute hier die Predigt halten zu dürfen. Und ich möchte da anfangen, wo Sibylle letzte Woche aufgehört hat. Ich weiß nicht, wer von euch letzte Woche da war im Gottesdienst oder wer die Predigt gehört hat, aber so ungefähr ihre allerletzten Sätze waren: entspannt euch. Entspannt euch, ihr seid schon Salz und Licht. Da, wo ihr seid, da ist Salz und da ist Licht. Und da möchte ich gerne heute weitermachen. Ich möchte am Anfang noch mal eben kurz beten. Jesus, danke, dass dein Name so groß ist. Danke, dass wir dich anbeten dürfen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass wir jetzt auf dich und deine Worte hören können, auf das, was du uns zusprichst. Ich bitte dich um große Ohren, Herr, dass unsere Herzen weit auf sind, dass wir uns konzentrieren können auf dich und das, was du uns zu sagen hast, dass du alle Ablenkung hier raushältst aus dem Raum. Danke, Herr, für dein Wort. Amen. Es ging in den letzten Wochen um Sendung. Um Sendung und Jüngerschaft, so für die, die hier nicht aus der Gemeinde sind oder nicht so regelmäßig da sind, das ist das, womit wir uns gerade beschäftigen. Jesus sagt uns, so wie der Vater mich in die Welt gesandt hat, so sende ich euch. Da kommen wir her. So sende ich euch. Und wir haben uns Gedanken gemacht, was bedeutet das eigentlich? Wie wurde denn Jesus gesandt? Wie genau sah denn das aus? Und was heißt das denn für uns, wenn wir gesandt werden? Wie ist denn das mit diesem Sendungsauftrag? Sibylle hat eine wirklich gute Predigt darüber gehalten und hat drei Punkte vorgestellt. Ich sage euch die nur noch mal kurz als Erinnerung. Das erste war der Punkt Identität. Du musst wissen, wer du bist. Wir sind Kind Gottes. Wir sind Kind Gottes. Der erste Punkt Identität. Der zweite Punkt Motivation. Warum wollen wir in die Welt gehen? Warum wollen wir anderen erzählen von Jesus? Um was geht's uns da eigentlich? Um was geht's dir dabei, wenn du in die Welt gehst, sage ich mal, so wie wir in die Welt gesandt sind? Geht's dir um Zahlen oder geht's dir darum, Bekehrte zu machen? Oder geht's dir wirklich ins Gedärm? Weil Jesus steht, er hatte Erbarmen. Er hatte Erbarmen mit den Menschen und das ist tatsächlich ein Begriff, wo steht, es ging ihm ins Gedärm. Er hat Bauchweh gekriegt deswegen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal richtig Bauchweh gekriegt habt, weil es anderen Menschen schlecht geht. Da geht es nicht darum, irgendwelche Haken an Sachen zu machen. Und der dritte Punkt, den hat Aurel heute schon kurz gesagt, ist die Methode. Wie machen wir das denn? Geht es darum, Traktate zu verteilen oder uns auf den Grundplatz zu stellen und einfach so aus der Entfernung zu sagen, ich erzähle euch jetzt mal was von Jesus und Hauptsache, ich komme euch nicht ganz so nahe? Oder geht es darum, dass wie Jesus wir unter den Leuten wohnen sollen? Und letzte Woche, kannst du das erste, die Präsentation mal anmachen? Also Thema heute ist Salz und Licht. Salz und Licht, wie ihr ja vielleicht schon ahnen konntet. Gucken, ob ich das hier selber klicken kann. Also letzte Woche ging es um den sogenannten Missionsbefehl, den Auftrag an die Jünger, und der steht in Matthäus 28, 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, was ich euch befohlen habe. So geht nun hin und macht Jünger. Macht Jünger. Da brauchen wir heute nicht weitermachen, das habt ihr gehört. Ich wollte nur noch mal kurz sagen, diese Verse sind eingebettet übrigens in zwei ganz kuschelige andere Verse. Das ist wie so ein Sicherheitsseil oder wie so ein Airbag oder wie so eine kuschelige Bettdecke, die man drüber ziehen kann. Da steht, ja, geht hin, macht Jünger. Und eingebettet ist das aber in diese Verse. Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Erde. Darin ist es eingebettet. Nicht wir allein sollen gehen, alleine vorne weg und am Ende gehen wir dann zu Jesus zur großen Abrechnung und er sagt: So, und wie habt ihr das jetzt bitte schön gemacht? Nee, so nicht. Sondern in dieses: Mir ist gegeben alle Macht und geht hin und ich bin bei euch. Und von diesen Versen, ganz am Ende des Matthäusevangeliums, das sind die allerletzten Verse, möchte ich heute mal an den Anfang gehen. Denn wenn da steht, ja, geht nun hin und macht zu Jünger, dann ist das ja sozusagen der Auftrag, den wir haben. Aber was ist eigentlich unsere Qualifikation? Was ist denn eigentlich unser Merkmal? Also wir kriegen da jetzt einen Auftrag, aber wenn ich den Auftrag kriege, ich soll, keine Ahnung, einen Blinddarm rausnehmen, dann brauche ich dafür ja irgendeine Qualifikation. Oder ich soll ein Haus bauen, dann brauche ich dafür eine Qualifikation. Oder ich soll irgendwie Patienten behandeln, ich bin Ergotherapeutin, dann brauche ich dafür auch eine Qualifikation. Also irgendwann gab es mal jemanden, der zu mir gesagt hat, hier ist dein Diplom, du bist Ergotherapeutin, ab jetzt kannst du als Ergotherapeutin arbeiten. Mein Gefühl war, wie ehrlich jetzt? Eigentlich fühle ich mich doch gar nicht so weit. Ich kann doch gar nicht so viel. Ich bin dazu gar nicht in der Lage. Aber jemand anders hat mir gesagt, ich glaube, du bist so weit. Deswegen kriegst du hier schriftlich, du kannst es machen. Matthäus Evangelium ganz am Anfang. Da geht es in den ersten 4 Kapiteln um so die, wie ist Jesus geboren. Es geht um den Stammbaum. Die Geburt, um die Flucht nach Ägypten und die Rückkehr dann nach Nazareth. Dann geht es um das Auftreten von Johannes dem Täufer und es geht um die Taufe von Jesus, um die Versuchung. Und dann, 40 Tage Versuchung kommen noch, und dann zieht Jesus nach Kapernaum von Nazareth. Er ließ sich in Kapernaum nieder, steht da, am See Genezareth, und er beruft seine Jünger und beginnt öffentlich aufzutreten. Und in Kapitel 5 hören wir zum ersten Mal inhaltlich was von diesem Mann aus Nazareth. Vorher war so mal kurz die Rede, ja, er zog durch die Synagogen und lehrte und heilte. Aber was war denn der Inhalt seiner Lehre? Das hören wir in Kapitel 5. Was macht diesen Mann aus? Was lehrt dieser Mann? Da tritt irgend so ein Wanderprediger auf. Und er fängt an und erzählt irgendwas, aber was ist denn seine Lehre? Wofür ist er gekommen? Wofür steht Jesus? Was ist das, was ihn ausmacht? Was ist seine Lehre? Und es folgt in Kapitel 5 die Bergpredigt. Was nichts anderes heißt, als Jesus stieg auf einen Berg und predigte und lehrte. Interessant ist, dass hier ganz am Ende steht, die 11 Jünger aber, also bei Matthäus 28, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und dann kommt Matthäus 5, er stieg auf den Berg und lehrte sie. Also am Ende sagt er, wir gehen dahin, wo alles begann. Es gibt so ein schönes Filmzitat, dahin, wo alles begann. Da gehen wir hin, da bekommt ihr euren Auftrag. Matthäus 5. Elke, kommst du bitte mal nach vorne und kannst das vorlesen.
Kannst dich im Moment erholen. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg. Und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und frohlockt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
Vielen Dank. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Stellt euch das mal so bildlich vor. Diese malerische Umgebung in Galiläa am See Genezareth. Vielleicht war der ein oder andere schon mal da. Und die Massen strömen zu Jesus. Alle suchen diesen Mann, der irgendwie so ganz anders ist als alles, was sie bisher kannten. Und Jesus sieht diese Menge und steigt auf den Berg. Und als er sich setzt, treten seine Jünger zu ihm. Er setzte sich. Das war ein Zeichen dafür, er wollte jetzt lehren. Früher war es üblich, im Sitzen zu lehren. Man kennt das heute noch so ein bisschen aus dem Begriff, zum Beispiel jemand hat einen Lehrstuhl inne. Es war so üblich. Und die Jünger wussten, oh, der Meister setzt sich, jetzt gibt's was zu hören. Und sie gehen hin, weil sie es hören wollen. Sie wollen diese Lehre hören. Voller Erwartung gehen sie zu ihm. Und er tut seinen Mund auf. Er tut seinen Mund auf, das hat zwei Bedeutungen. Das heißt wirklich, er tut sein Herz auf. Und er lehrte sie. Also an wen richtet sich diese Bergpredigt? Diese Bergpredigt in erster Linie richtet sich an die Jünger, die zu ihm gekommen sind, die sich um ihn scharen, da oben am Berg. In zweiter Linie auch um die Menge des Volkes unten. Die haben das mit Sicherheit auch gehört, aber in erster Linie ging es um die Jünger. Jesus und die Jünger, die lernen sich gerade erst kennen. Haben noch nicht viel Zeit miteinander verbracht. Die wissen noch nicht genau, was ist eigentlich mit diesem Mann aus Nazareth? Was will der eigentlich? Sie zogen da zwar schon durch die Gegend, durch die Synagogen, aber das war mehr so wie so ein Praktikum oder so eine Hospitation. Sie haben so aus der Ferne geguckt, was macht er? Finden sie toll, sie folgen ihm nach. Aber inhaltlich kommt das erst jetzt. Um was geht's, Jesus? Jesus stellt also hier sein Konzept vor. Meine lieben Jünger, sagt er, so denke ich, das ist mein Weltbild, meine Sicht der Dinge, dafür bin ich gekommen, das habe ich vor. Und dann stellt er sich sein Leitungsteam zusammen, sage ich mal, seine Jünger und sagt, so, das ist mein Konzept und ihr habt da drin einen Platz. Und den Platz, den zeige ich euch, den sage ich euch. Ihr habt eine bestimmte Rolle, ein bestimmtes Merkmal, ihr habt eine bestimmte Qualifikation. Erstmal kommen diese 8 sogenannten Seligpreisungen, um die rede ich heute gar nicht. Das sind also mindestens 20 weitere Predigten. Um die geht es heute nicht, sondern um dieses, wozu sind die Jünger da? Das ist so ein ganz klarer Zuspruch. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Jesus gibt hier zwei Bildworte. Was ist Jüngerschaft? Salz und Licht. Wer seid ihr? Salz und Licht. So klar gibt es das sonst nicht in der Bibel. Das ist fast wie eine Definition von Jüngerschaft. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Was ist denn das Wesen von Salz? Das Wesen von Salz ist, es wirkt irgendwie, es salzt. Wir haben das hier vorhin gesehen, was ein Wesen von Salz ist. Ihr seht das Ei hier vorne, was da schön schwebt. Was ist das Wesen von Licht? Naja, es leuchtet. Licht, was nicht leuchtet, das ist auch kein Licht. Und wozu dient das Ganze? Was ist der Sinn dahinter? So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie euren guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist der Sinn von Jüngerschaft. Wir sind also Salz der Erde. Wie hört ihr das? Wie hört ihr das, wenn ich euch sage, ihr seid das Salz der Erde? Also ich kann euch sagen, wie ich das höre. Boah, so eine Packung Salz, wenn man im Regal steht, im Supermarkt, 100.000 Millionen Sorten, naja, nicht ganz, mit diversen Zusätzen. Es gibt Meersalz und Steinsalz und Himalaya-Salz und Sonnensalz und Sonnensalz und mit Fluor und mit Jod und mit Knoblauch und mit allen möglichen. Und so eine Packung Salz, also Salz ist, ich habe das mal gehört, eine ketzerische Definition, weiß, käuflich und in großen Mengen unverträglich. So, hört ihr das auch? Naja, man kann auch sagen, okay, ich habe euch eine Packung Tafelsalz mitgebracht, kostet 15 Cent. 15 Cent. Das sagt also Jesus. Wie hört ihr das denn, wenn ich sage, ihr seid das Licht? Ich habe euch auch mal ein Licht mitgebracht. So. Brennt das Licht. Seht ihr es alle? Ja, wenn man genau hinguckt, ne? Das ist so ein kleines, okay, es kämpft auch noch ein bisschen, aber so ein kleines Funzellichtchen, so eine Kerze. Ihr seid das Licht. Romantisch. Was ist das eure Vorstellung? Weil eigentlich, wenn es dunkel ist, dann gehe ich irgendwie dahin und sage, hier, ah, ist so dunkel, wollen wir mal Lichter machen? Klick, Licht ist an. Licht ist so normal geworden irgendwie, so wie Salz auch, das ist für uns so normal geworden. Aber wie hörten die Ersthörer damals das? Die Jünger, wie haben die das gehört? Ihr seid Salz und ihr seid Licht. Vorwärts. Vor allen Dingen haben sie, glaube ich, gehört, Salz ist kostbar. Das war zur damaligen Zeit nämlich so. Salzkristalle, Steinsalzkristalle wurden bis ins 19. Jahrhundert als weißes Gold bezeichnet. Das war das weiße Gold. Salz wurde teilweise mit Edelsteinen aufgewogen. So kostbar war das. Ich habe hier noch mal eine andere Form von Salz mitgebracht. So ein bisschen grobkörniges. Stellt euch mal vor, ich verteile euch jetzt mal Edelsteine. Wer will mal einen haben hier? Ihr könnt mal einen rausnehmen. Gebt mal rum. Wer mag, kann sich mal so einen Salzkorn rausnehmen. Kann es mal angucken, kann es mal schmecken, kann es mal in den Mund nehmen. Kann mal gucken, was ist eigentlich Salz? Das sind also Edelsteine. Es gab früher Salzstraßen, richtige, echte Salzstraßen. In Afrika gab es Salzstraßen, die waren über 1000 Kilometer lang. Da fuhren die Händler monatelang zu irgendwelchen Salzvorkommen. Und diese Salzstraßen wurden danach dann noch später für andere Güter verwendet. Aber zuerst waren das Salzstraßen, weil das so kostbar war. Es gab schon in der Antike eine Salzsteuer, weil Salz so wertvoll war. Übrigens, sogar in Deutschland gab es eine Salzsteuer bis 1993. Das ist noch nicht lange abgeschafft. Und so Sachen, es gibt auch Streusalz auf der Straße, das wurde extra verunreinigt, damit es von der Salzsteuer befreit wird. Damit man es nicht essen kann. Salz ist ein wichtiges Monopol, Salzhandel. Und durch den Transport mit und Handel mit Salz wurden viele Städte reich. Und man hört das auch heute noch an diesen Namen von den Städten. Salzburg oder Bad Salzungen, Bad Salzdetfurt, Salzgitter. Wenn man überlegt, wie viele Städte dieses Salz im Namen haben. Hall zum Beispiel auch. Hall heißt Salz im Griechischen. Halle. Halle an der Saale. Schwäbisch Hall. In Göttingen gibt es auch noch die letzte im Betrieb befindliche Pfannensaline Europas. Gibt es in Göttingen die Saline Luisenhall. Gibt es hier auch zu kaufen. Könnt ihr hinfahren in Göttingen, könnt euch das angucken. Könnt Heike mal fragen, entspannt. Heute ist es so, 20% des Salzverbrauchs weltweit werden aus Meerwasser gewonnen. Das war damals aber noch nicht so. Alle Kulturen hatten verschiedene Arten, Salz abzubauen, Salz aus Gestein auswaschen. Die Indianer haben aus Pflanzenasche Salz gewonnen. Es gab salziges Wasser, Brunnenwasser, was irgendwie auf eine besondere Art behandelt wurde. Und Israel hatte eine Sondersituation, weil sie das Salzmeer hatten, das Tote Meer, das Salzmeer mit 30% Salzgehalt. Licht ist übrigens genauso. Licht ist gigantisch. Was sehr Besonderes gewesen damals. Da gab es so kleine Lampen. Das fällt uns nicht auf, wenn wir elektrisches Licht kennen. Aber elektrisches Licht haben wir seit 150 Jahren oder so. Seit 1800 irgendwas, 80. Damals war Licht total wichtig. Und wir ahnen gar nicht, wie sehr wir von Licht geprägt sind. Unser Tagesrhythmus, unsere Philosophie, unser Denken ist davon geprägt, wie die Tag- und Nachtverteilung ist hier bei uns. Ich gehe heute nicht viel auf Licht ein. Ich setze den Schwerpunkt auf Salz. Also ihr seid das Salz der Erde. Jesus, also wir sind kostbar. Hast du da vielleicht was verwechselt, Jesus? Also ich würde das jetzt von mir nicht so sagen. Dass ich so kostbar bin, dass ich so wahnsinnig gigantisch, nein, bin ich, sieht so Salz aus. Du kannst das nicht echt meinen, das muss eine Verwechslung sein. Aber Jesus sagt, ihr seid das Salz, ihr seid besonders. Er ist dieser Meinung, nicht ich. Ich bin nicht der Meinung, aber Jesus ist der Meinung. Das ist sozusagen eine fremde Würde, wenn er sagt, ihr seid das Salz. Was sind die drei großen Wirkungen oder Funktionen von Salz? Das eine ist, es ist ein Gewürz. Salz ist das einzige Gewürz, was lebensnotwendig ist. Man braucht Salz. Wir brauchen Salz für den Wasserhaushalt, für die Verdauung, für den Knochenaufbau. Man braucht täglich 1 bis 3 Gramm Salz zum Überleben. Ohne Salz sterben wir relativ schnell. Die Indianer früher, die hatten eine Methode, aus Essen Salz zu entziehen und haben damit ihre Gefangenen gefoltert und umgebracht, indem sie ihnen ganz normal zu essen gaben. Aber das Essen war vollkommen salzlos, vollkommen. Und die sind nach einer Woche wahnsinnig geworden. Die Muskeln haben nicht mehr gehorcht, die Knochen haben nicht mehr gehorcht und sie waren nach 1 bis 2 Wochen tot. Heute gibt es auch noch so Salzsteine für Tiere. Im Wald werden die aufgestellt oder auch sonst. Wie wichtig das ist. Früher haben die Fürsten ihre Gebiete eingezäunt, wenn der Nachbar einen Salzstein aufgestellt hat, weil sie wussten, die Tiere wandern ab. Die wandern dann in das Gebiet des anderen, wo der Salzstein steht. Also Salz ist ein Gewürz, ist lebensnotwendig und bringt Geschmack in Speisen. Salz bringt Geschmack. Jedes Essen schmeckt nur, wenn ein bisschen Salz da drin ist. Ohne Salz ist Essen vollkommen fade. Ich weiß nicht, ob ihr mal so ein Glas Babybrei gegessen habt, ohne jegliches Salz. Würden wir jetzt sagen, das ist jetzt nicht so lecker. oder ein Brot, was ohne Salz gebacken wurde, schmeckt nicht gut. Stellt euch ein Frühstücksei vor, ohne Salz. Fast jeder schüttet erstmal noch Salz darauf. Salz dringt in Lebensmittel ein und dadurch gewinnen sie an Qualität. Und Jesus sagt, ihr seid ein Gewürz. Da, wo ihr eindringt, bringt ihr Qualität in etwas. Das ist übrigens auch unsere Vision von der Gemeinde. Das läuft so durch. Wir wollen die Lebensqualität unserer Stadt verbessern. Das tun wir dadurch, weil Jesus uns sagt, ihr seid das Salz. Wenn es euch nicht gäbe, das wäre wie ein Frühstücksei ohne Salz. Ihr dringt in eure Umgebung ein. Es würde etwas fehlen, wenn es euch nicht gäbe. Ihr seid lebensnotwendig für die Gesellschaft. Zweiter Punkt, konservierende Wirkung. Also Salz ist konservierend. Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Zur Zeit Jesu gab es keine Kühlschränke. Naja, habt ihr da schon mal drüber nachgedacht? Es gab keine Kühlschränke und es gab keine Konservierungsmittel. Es gab zwar damals schon die Möglichkeit zu räuchern, das war aber nicht so üblich im Orient, das war mehr so in den nördlicheren Gefilden und es war sehr warm. Nicht so wie hier, wo man die Sachen auch mal eben nach draußen stellen kann, gerade jetzt, wenn so schön Schnee liegt, ist doch dann lange haltbar. Habt ihr mal faulendes Obst gesehen? Oder Nudeln vergessen im Topf? Was dann passiert? Das riecht nicht schön. Wir haben hier manchmal Mäuse, also es ist ja ein altes Gebäude hier und Fachwerk. Und wenn in der Küche eine tote Maus in der Falle liegt und wir machen die Tür auf, das riecht man an der Eingangstür. Das ist nicht schön. Irgendwie eklig. Wieso ekeln wir uns denn davor? Wir ekeln uns. Das ist übrigens allen Menschen eigen, dass man sich ekelt vor Verwesung und vor Fäulnis, vor Vergärung, vor... Das erinnert uns an unsere eigene Vergänglichkeit und an unseren Tod. Übrigens konnten sogar die Bauern früher, die Tiere hatten, oft die Tiere gar nicht essen, weil sie kein Salz hatten, das Fleisch haltbar zu machen. Da wurde zu besonderen Gelegenheiten mal geschlachtet, wenn ein Fest war, aber nicht so für täglich, weil dann war es halt, man konnte es nicht haltbar machen. Salz hat so eine geheimnisvolle Kraft und verleiht Dingen Dauer. Es stoppt den Zersetzungsprozess und mit Salz konnte man schon damals Lebensmittel haltbar machen, vor allen Dingen Fisch und Fleisch. Dieser See Genezareth, wo Jesus also in dieser malerischen Umgebung seine Jünger unterrichtete, das war so ein ganz reicher, ein See mit reichem Fischreichtum. Das ist heute auch noch so. Ganz viele Fische sind in diesem See Genezareth und dort waren viele Fischpökeleien angesiedelt am See Genezareth. Das wussten die Jünger, also in Magdala und Tiberius. Das waren Städte mit Fischpökeleien, wo der Fisch haltbar gemacht wurde und der dann von dort aus überall hin transportiert wurde, bis nach Rom zum Kaiser. Wenn der Fisch essen wollte aus dem See Genezareth, dann kam der vom See, wurde der haltbar gemacht und gepökelt. Und in 8 bis 10 Tagen war er dann in Rom. Das heißt, ihr seid ein Konservierungsmittel, sagt Jesus. Ihr bewahrt vor Verwesung. Ihr bewahrt die Welt davor, dass sie verdirbt. Ihr könnt den Zersetzungsprozess dieser Welt stoppen und der Fäulnis entgegenwirken. 3. Punkt. Salz heiligt und reinigt. Den Menschen damals war Salz auch noch bekannt aus dem Tempel. Im Tempel gab das große Salzberge, weil jedes Opfertier gesalzen wurde, bevor es geopfert wurde. Das steht schon im Alten Testament und das war zur Zeit Jesu immer noch so. Die Tiere wurden gesalzen und deswegen war das ein vertrauter Anblick. Es hatte also was mit Reinigen und mit Heiligen zu tun. Salzbund ist übrigens eine andere Bezeichnung für den alten Bund. Die Römer damals sagten, Salz ist das Reinste, was es überhaupt gibt. Es ist rein in sich und das reinigt anderes. Schon zur Zeit Jesu wurden Babys mit Salz abgerieben, weil sie dann weniger infektanfällig waren. Das machen übrigens auch heute noch Leute. Ich habe mal im Internet ein bisschen gesucht. Das ist heute noch ein üblicher Brauch. Es gibt eine Studie, das finde ich auch sehr interessant, wo an 2400 Leuten die mit offenen Knochenbrüchen, klassischerweise behandelt man die mit Seifenwasser, diese offenen Knochenbrüche werden mit Seifenwasser gespült und dann gibt es eine Studie, die mit Salzwasser zu spülen. Und tatsächlich in Langzeitstudien hat man festgestellt, die Spülung mit Salzwasser ist wesentlich wirkungsvoller. Es kommt weniger zu Neuinfektionen, die müssen weniger nachoperiert werden. Wir kennen das heute auch noch, Gesundheit, diesen Gesundheitsaspekt. Es gibt Sohlebäder, es gibt irgendwie Nasenspülungen mit Salz, man gurgelt mit Salz. Schon Hippokrates wusste, dass Meerwasser eine Heilwirkung hatte. Es hat also eine gewisse gesundheitsfördernde Wirkung. Salz greift an, Salz dringt ein. Und Salz ist übrigens nicht von Angst regiert. Es geht offensiv auf Verunreinigungen und Keime zu. Wow, da will ich mal hin. Nicht, ich könnte mich da ja schmutzig machen. Nein, da will ich hin. Jesus hatte nicht die Vorstellung, dass Salz sich zurückhält und Angst vor Dreck hat. Jesus hatte eine offensive Reinheitsvorstellung, hatte sowas. So eine ansteckende Gesundheit. Er lebte so. Ich stecke Menschen mit meiner Reinheit an. Das ist das, wie Jesus gelebt hat. Ich esse mit ihnen. Ich teile mein Leben. Ich gehe auf sie zu. Ich öffne mich. Ich habe Spaß mit ihnen. Nicht defensiv, ich muss mich schützen, sondern offensiv. Ich wirke mit meinem Salz, mit meinem Geschmack, mit meiner Reinheit, wirke ich unter ihnen. Und zwar nicht, um zu sagen, oh, das ist so toll hier und ich mache hier genauso mit wie die anderen auch und ich lasse mal 5 gerade sein, deswegen nicht, sondern weil er wusste, nur dadurch kann ich sie gewinnen. Nur dadurch kann ich was bewirken, nur dadurch kann ich was verändern. Wenn du an so ein Salzkorn denkst, ihr seid das Salz der Erde. So, ich habe hier mal so einen Topf mitgebracht, ne? Stellt euch vor, Topf. Das ist jetzt so das schöne Essen drin. Und dann habe ich hier mein Salz und da gehört das rein. Das gehört in diesen Topf, in diese Soße. Und jetzt stellt euch mal vor, die Salzkörner da drin schreien, nein, lasst mich, ich will nicht in den Topf, ich will hier bleiben. Es ist so schön in dieser Packung, es ist so kuschelig, ich mag die anderen so gerne. Es könnte da drin vielleicht nach irgendwas schmecken und riechen, was ich überhaupt gar nicht mag. Und außerdem werde ich dann... Vielleicht löse ich mich noch auf. Irgendwie nicht. Salz muss da rein. Salz muss in diesen Topf. Wie willst du denn Salz sein, wenn du nicht in den Topf willst, wenn du nicht in die Wunde willst? Wie willst du dann Salz sein? Das ist Sinn und Zweck von Salz. Und der vierte Punkt, den haben wir auch gesehen in diesem Experiment heute Morgen mit den Kindern. Salz dringt in Wasser ein, löst sich im Wasser auf, aber verändert ja irgendwas in diesem Wasser. Ihr seht das Ei, was jetzt oben schwebt, was vorher auf dem Boden lag. Wir als Salz geben also sozusagen einer Gesellschaft mehr Gewicht. Die Dichte wird gesteigert. Das ist ja das. Die Dichte des Wassers erhöht sich. Wir geben Auftrieb als Salz, bringen Dinge ans Tageslicht und machen Dinge leichter. Übrigens steht hier Plural. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr. Da steht nicht du bist, sondern es geht nur in der Gemeinschaft. Da ist nicht ein Salzkorn drin. Auch in dem Glas, was ich euch rumgegeben habe, ist nicht ein Korn drin. Ihr seid. Und auch nicht so, du bist das Salz von Klaus Salzellerfeld oder von Goslar oder Osterode oder was auch immer. Ihr seid das Salz der Erde. Plural und global. Salz und Licht dringen ein. dringen ein in die Dunkelheit, dringen ein ins Gewebe, dringen ein ins Essen. Das sind keine Bilder von Abschottung und von Abgrenzung, die Jesus da verwendet. Nicht von macht die Tür hinter euch zu, macht schön Lobpreis, macht euch eine gute Zeit, sondern dringt ein in die Welt, in die Erde. Das ist ein Bild weg von mir hin in die Welt. Unterschieden, aber nicht abgegrenzt. Also salzt mal in eure Umgebung. Leuchtet mal in das Dunkle, was um euch herum ist. Das geht nicht, wenn man so ganz vorsichtig ist. Man braucht dafür aber viel Mut. Man braucht echt Mut dafür. Vers 13 steht, wenn das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten vertreten wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu deuten, ist nicht ganz klar. Im Grunde ist es aber so, Salz kann nicht salzlos werden. Natriumchlorid ist eine feste chemische Verbindung, die kann sich nicht auflösen. Es kann sich nicht, es macht einfach keinen Sinn. Also wie auch immer man das verstehen kann, aber auf jeden Fall macht es keinen Sinn. Das ist nicht Sinn und Zweck vom Salz. Mit allen Erklärungen, die Leute sich da ausgedacht haben. Im Grunde sagt Jesus hier, salzloses Salz ist genauso wie fettfreies Fett. Gibt's nicht. Salz ist zum Salzen da. Und Licht ist zum Leuchten da. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich habe mal hier einen Scheffel, ne? Ein Scheffel sind 12 Liter ungefähr. Wenn ich jetzt hier auf das Licht einen Eimer stelle, es macht keinen Sinn. Das Licht ist zum Leuchten da. Aber das Licht fällt euch hier nicht auf. Wenn hier aber dunkel wäre, was meint ihr? Das wäre das Einzige, was ihr sehen würdet. Dass hier Nacht ist und kein einziger elektrischer Strom mehr eine Lampe zum Leuchten bringt. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, so leuchtet es allen, die im Haus sind. Das ist eine Stadt auf dem Berg. Das wollte ich euch nochmal zeigen. Da waren wir mal im Urlaub, das ist in der Toskana, Pitigliano, vielleicht spricht man es auch anders aus. Wunderschöne Stadt auf dem Berg. Eine Stadt auf dem Berg kann nicht verborgen bleiben. Es steht, glaube ich, im Grundtext sogar, kann nicht verborgen werden. Stellt euch vor, wie wollt ihr die verbergen? Wie denn? Also wir sind da auch hingefahren ohne Reiseführer und haben nur gedacht, boah, was ist das denn? Da müssen wir mal hin. Das ist anziehend. Und einen letzten Punkt noch für heute. Dieses, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, das ist kein Appell. Das ist keine Ermahnung, sondern das ist eine Wahrheit, die Jesus ausspricht. Das ist ein Zuspruch, das ist seine Meinung. Das ist seine Meinung über euch. Er sagt nicht, los, strengt euch an. Also nächste Woche müsst ihr aber unbedingt mal Salz und Licht sein. Das sagt er nicht. Er sagt, ihr seid. Ihr seid Salz der Erde, ihr seid Licht der Welt. Das ist eine schlichte Feststellung. Es geht hier nicht darum, was wir tun sollen, sondern es geht darum, was wir sind. Was wir seiner Meinung nach sind. Auch wenn ich das nicht meine. Entspannt euch. Entspannt euch. Das Urteil Jesu über euch ist, ihr seid Salz und Licht. Schau nicht auf deine Grenzen, sondern schau auf seine Möglichkeiten. Ein Zitat von Hans-Peter Reuer zum Schluss. Ich muss nicht für Christus arbeiten, sondern er wirkt durch uns. Er wirkt durch uns. Ihr seid Salz und Licht. Gute Woche wünsche ich euch.